Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Sage und schreibe, 32 Kilometer trennen uns wohnortlich oder arbeitsortlich, also ne, so vom Geschäftsumfeld her, aber gesehen haben wir uns noch nie in echt. Das gibt's überhaupt gar nicht. Zwischen Siegburg und Köln ist auch direkt, sind mehrere Bahnen, die dahin fahren. Auch die Autobahn ist ausgebaut bis dorthin, aber wir haben es noch nie geschafft, uns einmal zusammenzusetzen. Bei mir sitzt heute, und vielleicht ist es etwas für die Zukunft, was wir unbedingt im Fokus halten sollten, da, ne, so, ich habe schon mal ein Stichwort genannt, bei mir sitzt Carsten Fuchs, und ich freue mich total, dass wir heute hier zusammensitzen und über etwas sprechen, was in der Zukunft liegt. Hallo Carsten.
Hallo Katrin, das ist ja eine wirklich sehr nette Begrüßung, und es stimmt tatsächlich, es löst auch automatisch ein bisschen schlechtes Gewissen in mir aus, weil ich mir immer denke, es stimmt eigentlich, warum haben wir uns noch nicht persönlich gesehen, aber wir nehmen das jetzt nochmal als Anstoß, das auch tatsächlich zu tun, aber ich freue mich auf jeden Fall, dich digital zu sehen und zu hören.
Ja, dito. Und ich weiß auch nicht, also manchmal ist es leichter, sich mit Menschen zu treffen aus anderen Bundesländern, als mit Menschen, die so nah beieinander sind. Also da habe ich schon ganz häufig, keine Ahnung, das ist irgendwie ein Phänomen. Ich müsste das mal recherchieren, ob das ein anerkanntes Phänomen ist.
Das kann ich dir leider auch nicht sagen, da bin ich nicht tief genug drin, aber wie auch immer.
Jetzt weiter. Mein Podcast startet immer mit der Frage, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Drei Dinge, die man über mich wissen sollte. Ich bin hemmungslos verliebt in die Zukunft. Das heißt, irgendwie hat das schon immer mein Leben durchzogen, dass ich gerne wissen wollte, wie wird man eigentlich glücklich im Leben? Oder wie bekommt man das Leben, das man sich wünscht? Und dass ich das jetzt zu meinem, ich sag mal, Lebensinhalt oder zu meinem Jobinhalt gemacht habe, das ist für mich ein Geschenk. Das Zweite ist, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan. Ich bin aufgewachsen in Ostwestfalen und meine erste Fußballassoziation, Sozialisation war mit Arminia Bielefeld. Das darf man jetzt sagen, nach dem letzten Jahr kennen die meisten doch diesen Verein. Und ich stehe dazu, also ich stehe zu meiner Fußballliebe und zu Arminia Bielefeld. Und das Dritte ist, ich mag es, wenn man mit Menschen über sinnvolle Dinge reden kann. Also sinnvoll klingt jetzt vielleicht etwas platt, aber ich bin, merke ich, mit den Jahren immer schlechterer Smalltalk-Sprecher geworden. Das heißt, wenn man mich trifft, dann kann man mit mir sehr gut über das Leben und über alles Mögliche philosophieren, über das Wetter kann man auch, aber ich merke, das ist nicht so ergiebig. Das sind so die drei Dinge, die mir spontan einfallen.
Bei dem dritten Punkt gehe ich voll mit. Ich finde es auch immer schwieriger, Smalltalk auszuhalten. Also manchmal muss man ja, ne? Ja. Manchmal will es ja auch nicht in die Tiefe gehen mit jedem. Aber ich finde es auch immer schwieriger auszuhalten dann.
Ja, ich habe auch wirklich, also mir tun so Berufsgruppen wie Bäckerei, FachverkäuferInnen leid oder so, die das dann jeden Tag wahrscheinlich 37 Mal hören. Ach, heute ist aber heiß. Und sie denken, boah, also ich frage mich immer, was macht man denn da? Also wie kann man denn da irgendwie, sich ein T-Shirt wahrscheinlich anziehen, ja, heute ist heiß oder irgendwie sowas, also.
Das ist ein schöner Vergleich, ja, das stimmt. Und nach Fest kommt ab, so heißt ja mein Podcast, hast du eine persönliche Verbindung zu diesem Spruch oder ist er dir irgendwie fern?
Also ich mag diesen Spruch sehr, schon als ich ihn das erste Mal gelesen habe, weil ich Humor sehr mag. Also ich habe 10 Jahre lang auf Bühnen Musik und Kabarett gemacht, unter anderem auch deswegen, weil ich gemerkt habe, dass Humor Menschen in Bewegung bringt. Also wenn man Menschen richtige Dinge sagt, du solltest abnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dann Juhu schreien und loslegen, sehr gering. Wenn man sie aber irgendwie so bekommt, dass sie etwas über sich selber schmunzeln oder dass sie merken, dass das vielleicht alles gar nicht so ernst ist im Leben, dann erreicht man mehr im Hinblick auf eine Veränderung. Und deswegen mag ich diesen Spruch sehr, weil er halt so ein Augenzwinkern hat und nicht alles, so verstehe ich ihn, nicht alles so ernst nimmt, und das mag ich sehr.
Schön. Da fällt mir gerade ein, wenn bei uns die Kinder irgendwie total quer sind und wir gar nicht mehr durchkommen mit Kommunikation, dann, wenn ich gut drauf bin an so einem Tag, weil ich darf nicht schon total genervt sein, dann fange ich an, wie ein Walt Disney Star zu singen. Ich kann es nicht, das sei mal dazu gesagt, aber das löst sehr viel. Also ne, dann ist die, räum bitte die Spülmaschine aus, räum deine Sachen weg, und das in so Disney Sing-Sang bringt doch nochmal alle zum Lachen, holt so die Situation so aus dem Tiefpunkt heraus. Ich weiß nicht, ob das zum Erfolg führt, aber auf jeden Fall ist die Stimmung in dem Moment ein bisschen besser.
Ja, ich glaube, das ist ein Geheimnis, was du da aussprichst, was ich auch gerne in Teams rate, dass sie, wenn es immer wieder wiederkehrende Situationen gibt, an denen man sich festfährt oder so, dass man irgendetwas hat, keine Ahnung, eine Klingel, ein Stofftier, irgendwas, was dann auf den Tisch kommt, wo alle wieder lachen müssen, weil alle sagen, ah, guck mal, der Elefant wieder oder wie auch immer. Mhm. Weil es die Chance, dass sich das dann löst, ist höher, als wenn jemand so auf den Tisch haut und sagt, jetzt müssen wir aber mal und so weiter, weil Menschen das dann anders für sich annehmen können. Und ich glaube, das, was du in der Familie merkst, das funktioniert auch in Teams.
Ah, cool. So, dann hol doch mal die Hörerschaft ab. Was machst du mit Teams? Warum ist die Zukunft etwas, was dich so umtreibt und was du so liebst?
Also ganz, ganz platt gesagt, ich habe 10 Jahre lang eine große Agentur leiten dürfen, wo es um das Thema Positionierung und Markenentwicklung geht. Und da habe ich das gelernt, was man so klassisch lernt, wenn man in Unternehmen Zukunft gestaltet. Also man muss sich einen Strategieplan machen, man muss eine Vision in einem Satz irgendwie niederklöppeln, dann wird irgendwie ein Leitbild gemacht, dann stehen 10 Sätze auf so einem Plakat, so bei uns ist der Mensch im Mittelpunkt und wir sind innovativ und so. Und ich habe gemerkt, das löst nicht das aus, was sich eigentlich die Absender gewünscht haben, nämlich dass Menschen das verstehen, dass sie sich damit identifizieren können oder geschweige denn vielleicht sogar begeistert sind. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, das muss doch auch anders gehen. Also wenn man an die Zukunft denkt, dann muss es doch in erster Linie Freude machen. Also man muss doch irgendwie Lust haben darauf, Dinge zu gestalten. Das kennen wir doch alle aus dem Privaten, wenn wir uns auf den Urlaub freuen oder wenn wir, keine Ahnung, wenn wir sagen, oh, jetzt sind die Pläne da und wir bauen unser Haus, dann ist ja neben aller Arbeit auch Vorfreude da. Und die trägt uns ja durch und die gibt uns die Kraft, dran zu bleiben. Und das war für mich der Anlass zu sagen, okay, warum denn immer mit den alten Methoden versuchen, die Dinge zu lösen? Warum nicht das Ganze neu zu machen? Und ich habe im Prinzip all mein Wissen in eine eigene Methode gefasst. Wir nennen das die Zukunftsbildmethode, und die am Ende ein konkretes, für alle verständliches und emotional begeisterndes Bild von Zukunft erzeugt. Also eine Geschichte, wie soll eigentlich unser Unternehmen, unser Team, unsere Innungen, wie auch immer, in Zukunft aussehen. Für wen möchten wir da sein? Für wen vielleicht auch nicht mehr? Wie sehen eigentlich unsere Kunden aus? Wie arbeiten wir im Team zusammen? Was heißt für uns Erfolg? Ist es immer nur in Zahlen messbar oder vielleicht auch in qualitativen Faktoren? Und wir merken, dass das, was dabei entsteht, Menschen die Chance gibt, sich damit zu verbinden. Und wir merken ganz oft, dass dann so ein Aufatmen durch das Team geht und die Leute sagen, ach, jetzt verstehe ich endlich erstmal, wo wir eigentlich hinwollen und was der Chef oder die Chefin da immer gesagt haben. Ich habe aber nie mir was drunter vorstellen können und jetzt habe ich eine eigene Vorstellung davon.
Okay, also ihr sitzt mit Teams zusammen. Und wie groß ist so eine Sitzung? Ich meine, Teams sind ja, sagen wir mal, ne, es können jetzt zum Beispiel im Handwerk, der durchschnittliche Handwerksbetrieb hat 5 bis 6 Mitarbeitende. Da könnte ich mir das in einer großen Runde vorstellen. Aber ist es jetzt ein größeres Unternehmen? Wen holt man da rein?
Ja, also bei Handwerksunternehmen haben wir es tatsächlich schon häufig gehabt, dass wir das gesamte Team hatten, bis zu 20, 30 Personen. Wenn es noch größer ist, dann ist es manchmal auch ein Querschnitt, also vom Auszubildenden bis zum Geschäftsführer. Oder wenn es noch größer ist, dann machen wir tatsächlich auch bis zu 130, 150 Personen. Das heißt, dann sind es einfach Zukunftsbildtage, wo in kleinen Gruppen alle an derselben Frage arbeiten und parallel. Also dann nicht alle in einer großen Runde, sondern alle arbeiten parallel. Also das lässt sich im Prinzip nach oben hin, gibt es da keine Grenze. Je mehr Menschen eingebunden sind, desto höher ist die Chance, dass das Ergebnis nachher zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis und zur Akzeptanz führt. Deswegen laden wir immer dazu ein, wenn es geht, einfach die Menschen mit teilnehmen zu lassen, die möchten. Manchmal gibt es natürlich auch Sorge, so nach dem Motto, puh, ich weiß gar nicht genau, ob das mit meinen Leuten so geht und ob alle das so können und wollen. Was ich auch vollkommen okay finde, dann machen wir auch gerne die Empfehlung, dann frag doch einfach, wer Lust hat. Also lad doch einfach die ein, die sagen, ja, ich habe Lust, mit an der Zukunft zu denken, und die sagen, das ist jetzt nicht so meins, ich bin eher derjenige, der die Zukunft dann umsetzt oder der hilft, dass wir dorthin kommen, dann ist das doch beides vollkommen in Ordnung. Also es ist kein Muss, dass jetzt alle teilnehmen müssen.
Wenn du sagst, dass man dazu diejenigen in erster Linie einlädt, die Lust dazu haben, dann sind die wahrscheinlich zu diesem Vorhaben sehr positiv eingestellt. Braucht es bei solchen Sachen vielleicht aber auch Menschen, die sagen, ja, so finde ich jetzt, ne, so die das, man braucht ja in so einer Runde immer jemanden, der dagegen ist, damit man sich irgendwie auf der Mitte trifft. Weißt du, was ich meine? Habt ihr auch Gegner dazwischen sitzen, die dann dagegen wettern, oder sind wirklich alle d'accord und arbeiten mit in die gleiche Richtung?
Das ist erstmal eine sehr spannende und gute Frage. Die wird mir auch gar nicht so häufig gestellt. Also prinzipiell bin ich aus zwei Gründen da anderer Meinung. Nämlich das erste ist, dass ich tatsächlich merke, je länger ich das mache, desto positiver wird mein Menschenbild. Obwohl man ja das Gegenteil eigentlich vermuten könnte. Nach dem Motto, wenn du mehr Menschen triffst, und in der heutigen Zeit, vielleicht trifft man da auch mehr Menschen, die es eher negativ sehen. Aber ich merke, wenn du die Tür zur Zukunft öffnest und wenn du Menschen fragst, dann merke ich, jeder möchte im Grunde abends nach Hause kommen und das Gefühl haben, ich habe irgendetwas Sinnvolles gemacht. Das muss nicht die Rettung der Welt sein, darum geht's gar nicht, aber ich habe irgendetwas beigetragen. Ich habe nicht einfach nur, keine Ahnung, Kisten von links nach rechts gestapelt und morgen stapel ich sie von rechts nach links. Und keiner weiß eigentlich, warum ich das gemacht habe, sondern ich möchte abends das Gefühl haben, es ist etwas vorangegangen. Das heißt, jeder hat eine Idee oder hat das Verlangen, Zukunft nach vorne zu bringen. Ich habe bisher noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, nee, Zukunft finde ich doof. Will ich gar nicht. Also das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, in der Phase, in der wir mit den Menschen arbeiten, brauchen wir erstmal keinen, der grundsätzlich irgendwie dagegen ist oder der sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Weil wir sind alle schon so durch unsere Erziehung, durch die Schule, durch die Medien, wir sind alle schon so reguliert, dass die Chance, dass dabei was ganz Großes, Verrücktes entsteht, minimal ist. Manchmal fragen mich Leute, aber Herr Fuchs, was machen Sie denn, wenn da jemand schreibt, wir haben eine Filiale auf dem Mars eröffnet? Und ich sage immer, ja, das wäre doch toll, wenn das mal jemand schreiben würde. Die Chance ist gleich null, weil das trauen wir uns gar nicht zu denken. Das heißt also, wir brauchen gar nicht denjenigen, den du meinst, also den Kritiker in dieser Runde, weil das haben wir alle schon, diese Anteile haben wir alle in uns.
Okay.
Wenn es dann wenn dieses Zukunftsbild entsteht, brauchen wir es nicht. Wenn es dann um die Umsetzung geht, dann braucht man wiederum alle, die im Unternehmen sind. Diejenigen, die sofort loslegen wollen, die anderen, die sagen, oh, jetzt müssen wir uns aber erstmal kurz überlegen, was das bedeutet. Die Dritten, die sagen, lass uns doch erstmal einen Plan machen und eine Reihenfolge. Also da braucht man alle Qualitäten, und da gibt's ja eben unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber im ersten Schritt braucht man erstmal Menschen, die sagen, was würde ich mir denn wünschen? Was wäre denn für uns, unser Team, unser Unternehmen eine Zukunft, wo wir sagen, dann wäre ich gern noch in diesem Unternehmen?
Cool. Das heißt, ihr sammelt dann aus den verschiedenen Teams die Antworten, die Ergebnisse, ihr clustert die wahrscheinlich, dann gibt es irgendwie so eine Zusammenfassung dazu. Und wie geht's dann weiter?
Also das Verrückte ist, wir machen etwas, was man an vielen Stellen oder als ich das mal eingeführt habe, wo man mir gesagt hat, Carsten, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Nämlich am Ende, wir machen das immer einen Tag und am Ende des Tages schreibt jeder aus dieser Runde, aus der eigenen Perspektive ein Zukunftsbild. Das können vielleicht nur 5, 6 Sätze sein, wenn man sagt, Schreiben ist nicht so mein Ding. Aber jeder hat die Möglichkeit, die eigene Perspektive einzubringen. Und jede Story ist gleich viel wert. Egal, ob du Auszubildender, Geselle, Meister, wie auch immer bist, vollkommen egal. Und es ist wichtig, dass das nicht bewertet wird im Sinne von, okay, das ist aber jetzt gut oder das ist nicht gut, sondern am Ende, ich sage immer, das ist wie die Bescherung des Tages, weil am Ende lesen alle ihre Story vor. Und das ist zutiefst bewegend für alle.
Das glaube ich.
Also ich habe noch nie erlebt, dass das langweilig geworden ist, weil alle interessiert, was denken denn die anderen über die Zukunft und über das Unternehmen und was wünschen die sich und was haben die für Ideen. Und das muss gar nichts, wie gesagt, muss gar nicht spektakulärer sein, aber es ist immer etwas Persönliches. Es ist immer etwas, was mit dem Menschen zu tun hat. Und interessanterweise, wenn man dem Raum gibt, dann macht das wiederum was mit uns. Das heißt also, am Ende gibt es dann, nehmen wir mal an, es sind 12 Personen, gibt es dann 12 unterschiedliche Stories und die nehmen wir und machen daraus nachher eine Unternehmensgeschichte, die im Prinzip das widerspiegelt, was der Querschnitt ist aus all diesen einzelnen Geschichten und die meistens konkret einen Tag in der Zukunft in 5, 6, 7 Jahren beschreibt, sodass sich alle vorstellen können, ach so, das wäre toll, wenn wir das erleben, wenn sich das in unserem Gebäude oder in unserem Gelände verändert hat, wenn sich das in unserer Arbeit verändert hat, wenn das unsere Kunden über uns sagen. Also keine abgedroschenen Sätze, sondern es ist halt einfach eine Geschichte, so wie wenn du mir eine Geschichte erzählst, was dir wichtig ist, wie du gerne im nächsten Jahr in den Urlaub fahren möchtest, dann entsteht ein Bild bei mir und ich sage, ah, das ist ja spannend, da möchte ich auch gerne hin.
Es ist also ein Ziel, was man definiert. Das ist schön. Ich spreche immer von dem, sprich doch mit deinen, also in Workshops zum Beispiel zur Arbeitgebermarkenbildung, sage ich, sprich mit deinen Leuten darüber, welches Ziel du hast mit diesem Unternehmen, damit alle an diesem Kahn mitrücken können, dieses Tau. Ja. Definiere dieses Tau und das, ne, der Kahn ist das Ziel und definiere auch dieses Tau, was wir tun müssen, damit wir dieses Ziel erreichen und damit auch wirklich alle an dem gleichen Tau ziehen, weil sonst bewegt sich dieser Kahn nämlich nicht. Kahn, Unternehmen und als Ziel und so weiter. Und das finde ich total wichtig und das machen die wenigsten. Gehen wir mal so 2, 3 Monate weiter, nachdem ihr so zusammengesessen habt. Was kriegst du für Rückmeldungen, was so passiert ist im Unternehmen, vor allem im Team, in der Entwicklung, im gesamten Team? Jetzt aber mal Ruhe hier in der Kiste. Es kommt Werbung. Aber diesmal nicht für jemand anderen, sondern tatsächlich mal für mich. Hast du nämlich gewusst, dass ich Speakerin bin und auf Veranstaltungen Vorträge und Keynotes halte? Mir ist es super wichtig, dass Botschaften hinausgetragen werden und Menschen mobilisiert werden, dass sie sitzen und denken, ja, und Impulse mitnehmen können und direkt am nächsten Tag auch diese Impulse umsetzen können. Hast du auch gewusst, dass ich als Moderatorin unterwegs bin? Ziemlich häufig moderiere ich große Veranstaltungen, wo es zum Beispiel darum geht, auch Paneldiskussionen einzufangen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Und hast du gewusst, dass ich Workshops nicht nur über Handwerkskammern, IHKs und Wirtschaftsförderungen mache, sondern auch dafür in Unternehmen reingehe? Denn besonders bei den Themen, die etwas brisanter sind, wenn es zum Beispiel um die Arbeitgebermarke geht, um Führungsthemen, macht es manchmal ziemlich Sinn, wenn jemand Externes dabei ist und einfach alle einfangen kann, ohne dass Emotionen dabei zu hoch kochen. Du siehst an irgendeiner Stelle einen Punkt, wo wir zusammenarbeiten könnten? Dann melde dich, du weißt wo. Das war's auch schon. Werbung Ende, weiter geht's.
Also ein Effekt, also ich darf häufig dann dabei sein, wenn es dem gesamten Team vorgestellt wird. Und wie gesagt, ein erster Effekt, der häufig sofort zu spüren ist, ist so ein Aufatmen und ein Aha. Weil Zukunft und Ziele wird dann nicht mehr zu einem Herrschaftswissen. Also nach dem Motto, ja gut, der Chef, der weiß schon irgendwie, ja, wo es hingeht. Oder keine Ahnung, oder die da im Büro, die wissen schon irgendwie, ja, wo es lang geht. Und wir wissen es nicht. Sondern es ist auf einmal für alle verfügbar. Alle verstehen es und alle haben eine gemeinsame Vorstellung. Und dadurch wird es überhaupt erstmal sichtbar und besprechbar. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dadurch, dass das eine positive Vorstellung ist, werden Schritte dorthin jetzt nicht erstmal als To-Dos oder Aufgaben wahrgenommen, was ja meistens irgendwie keine große Freude auslöst, weil nach dem Motto, was soll ich denn noch alles machen? Ich habe ja schon so viel zu tun, sondern, und das ist eigentlich auch ein, wie soll ich sagen, ein Geheimnis, ist kein Geheimnis, aber das ist ein Schlüssel in dem, wie wir das tun. Wenn du eine positive Vorstellung von dem erzeugst, wo du hin möchtest, dann fällt es dir leichter, dafür Schritte in Kauf zu nehmen. Also wenn du sagst, ich träume davon, einen Marathon zu laufen. Ich sehe mich schon da, keine Ahnung, durch New York laufen und dann komme ich irgendwann ins Ziel mit den Tausenden von Leuten und alle klatschen. Wenn du dieses Bild ganz konkret vor Augen hast, dann wird es dir leichter fallen zu sagen, okay, jetzt muss ich trainieren, jetzt muss ich mir Schuhe kaufen, jetzt muss ich mal überlegen, ob die Ernährung passt, jetzt muss ich mir einen Plan machen. Aber das Bild macht es eben leichter, als wenn ich dir sage, so, du solltest aber jetzt mal laufen. Dann denke ich mir, ja, sollte ich wahrscheinlich, aber große Lust habe ich dazu jetzt nicht. Und das verändert sich dann auch im Unternehmen. Das heißt, es fällt auch leichter, Veränderungen einzuleiten, dass man sagt, ey Leute, wir müssen diesen Schritt, keine Ahnung, in dem neuen Softwareprogramm, den müssen wir jetzt machen, sonst kommen wir nicht an dieses Ziel. Und natürlich ist es am Anfang erstmal anstrengender, weil man muss das lernen und die Leute haben keinen Bock darauf. Aber man kann immer wieder darauf verweisen, da haben wir aufgeschrieben, wäre das nicht toll, dass wir in ein paar Monaten oder Jahren, wann auch immer, weniger Zeit mit Dokumentation oder mit Zeiterfassung oder wie auch immer verbringen, sondern wenn das automatisch geht, wäre das nicht toll? Ja, das wäre toll. Okay, dann müssen wir jetzt da durch und müssen das bei uns implementieren. Und ich glaube, das ist eben das, was du meintest, gib den Menschen ein Ziel und dann fällt es ihnen leichter, gemeinsam an diesem Tau zu ziehen.
Danke. Ja, voll gut. Ich kann mir das total gut, kann ich das übertragen auf Unternehmen, die eine gewisse Personenzahl haben. Ich glaube, schwieriger wird es in Organisationen. Kann es sein, dass das so, was so zum Beispiel jetzt eine Handwerkskammer, eine Innung, die dann auch vielleicht irgendwie politische Ziele ja auch noch mitverfolgen müssen. Welche Einblicke hast du da mit einem Zukunftsbild?
Ja, ich gebe dir recht, es ist schwieriger erstmal aus einem strukturellen Grund, weil ein Unternehmen hat eben einfach erstmal Chefs, Chefinnen und die können entscheiden und die tragen auch die Verantwortung. Das macht Prozesse einfach auch schlanker und Entscheidungen auch kraftvoller. In einer Organisation, wo es eben, natürlich gibt es da gewählte Vertreter, aber es gibt eine andere Struktur, da ist es erstmal rein strukturell schwieriger. Aber zum Beispiel war ich vor kurzem in einer Malerinnung und die haben aus dem Schmerz heraus sich getroffen, dass sie sagen, wir haben Nachwuchsprobleme. Also das heißt, wir bekommen die jüngeren Meister und Unternehmenslenkerinnen, Lenker nicht mehr in unsere Arbeit so integriert. Und da war bei allen die Sehnsucht da zu sagen, wir müssen uns eigentlich die Frage beantworten, warum es unsere Innung in Zukunft noch geben soll. Weil wenn wir diese Frage nicht beantworten, dann werden wir die Menschen nicht für uns gewinnen können. Das heißt also, da war, obwohl sie aus unterschiedlichen Unternehmen kommen, trotzdem eine gemeinsame Basis oder ein gemeinsamer Schmerz, ein gemeinsamer Wunsch da, der sie dann miteinander ja verbunden hat. Und sehr spannend fand ich in diesem Fall zum Beispiel, dass für sie herausgekommen ist, dass sie sagen, wir machen jetzt eigentlich schon das, was wir in der Ausbildung machen, überdurchschnittlich gut. Und wir möchten gerne in der Zukunft eigentlich zu einem Leuchtturm in Sachen Ausbildung werden. Wir möchten auch ein eigenes Ausbildungszentrum als Innung haben und möchten damit attraktiv über unsere Innungsgrenzen hinaus werden, dass Leute sagen, ach guck mal, so wie die das machen, so würden wir das auch gerne machen. Von denen können wir was lernen. Die schaffen das irgendwie, ihre Auszubildenden besser zu halten oder besser zu qualifizieren. Und dadurch ist etwas entstanden, wo auf einmal bei allen ein Konsens und ein Leuchten in den Augen da war und sie gesagt haben, wow, das würde ja nicht nur der Innung helfen, sondern auch uns, jedem Unternehmen. Und es ging sogar so weit, dass sie, vielleicht nur noch einen Aspekt, dass sie vorgeschlagen haben, wäre das nicht toll, wenn wir die Auszubildenden reihum durch die Unternehmen schicken. Eigentlich etwas, was vorher gar nicht denkbar gewesen ist, weil man hat ja Angst, keine Ahnung, wenn der jetzt ins nächste Unternehmen geht und der fühlt sich da viel wohler, dann wirbt er den ab und dann ist der weg und so weiter. Aber die dort am Tisch saßen, die haben gesagt, das wäre toll. Das wäre für die Auszubildenden einfach eine wunderbare Erweiterung, wenn sie nicht nur den einen Betrieb kennenlernen, sondern auch andere, weil die haben andere Spezialisierungen, die sind andere, haben andere Größen, andere Kulturen. Und nicht erstmal aus der Angst zu agieren, sondern sagen, was wäre denn, wenn wir alle gemeinsam an diesem Strang ziehen? Also wir finden unseren Strang als Innung und das wird uns alle wieder stärker machen. Das fand ich sehr beeindruckend.
Was du da sagst mit dieser Rotation der Azubis, ich kenne einen Tischler, der macht das, der hat zwei oder drei Kooperationsbetriebe und nach der bestandenen Gesellenprüfung schickt er seine Leute, die müssen gehen nach einem halben Jahr, die dürfen nicht bleiben. So.
Hammer.
Und ja, und wenn ich das irgendwo erzähle, dann kommt er so, oh Gott, ne, dann kommt auch direkt wieder diese Gegenargumente, dann bleiben die woanders, sage ich, okay. Also wenn du das Gefühl hast, dass die dann vielleicht woanders bleiben wollen, dann musst du, dann weißt du, dass du an deiner Arbeitgebermarke arbeiten musst, da sind wir wieder in meinem Themenbereich, ne? Dann weißt du, dass du an deiner Arbeitgebermarke arbeiten musst, weil wenn du dir sicher bist dessen, dass du alles richtig machst und dass deine Leute sich bei dir wohlfühlen, brauchst du doch keine Sorge haben. Die kommen doch gerannt mit erhobenen Händen, kommen die wieder zurück und sagen, danke, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Ich bin so froh, wieder da zu sein. Und dieser Tischler hat gesagt, er hat nicht so viele Fürsprecher dafür gefunden, hat dann jetzt diese zwei oder drei Unternehmen und seine Leute kommen wirklich zurückgerannt. So, ne, während er natürlich dann auch von den anderen Unternehmen, die erleben da halt nicht ganz so viel Gutes, lernen auch qualitativ da nicht ganz so viel, aber die kommen zurück mit auch einem anderen Mindset. Und das finde ich den schönsten Gedanken eigentlich dabei. Die sind nach der Gesellenprüfung, dann hast du gestern warst du noch Azubi, morgen hast du Gesellenprüfung, übermorgen sollst du jetzt Geselle sein. Das ist ein total schwieriger Change. Und wenn du dann ein halbes Jahr aber weg warst, kommst du wirklich als Geselle zurück. Und das finde ich den schönsten Absolut. Punkt eigentlich dabei.
Ja, und wenn ich nie was anderes erlebt habe, das höre ich ja auch in vielen Unternehmen, wenn ich nie was anderes erlebt habe, dann fällt es ja auch sehr schwer zu schätzen, was ich hier habe.
Genau.
Also das heißt, man hat ja immer den Gedanken, das Gras beim Nachbarn ist grüner. Aber wenn ich da mal drüben gewesen bin, merke ich, nee, das ist auch nicht alles nur grün. Und deswegen super, wenn er das macht. Und ich glaube, ja, also prinzipiell, wenn man gut unterwegs ist und wenn man einen guten Kontakt hat zu seinen Leuten, dann sollte man nicht aus der Angst agieren. Und wenn man sagt, nee, bloß nicht, dann ist das vielleicht ein Ansporn zu sagen, was kann ich denn ändern, dass die Leute sagen, nee, ich will eigentlich hier bleiben, ich will gar nicht woanders hin.
Ja, mir ist gerade eine Frage direkt in den Kopf geschossen. An welchem Zeitpunkt merken die Unternehmen, dass sie ein Zukunftsbild brauchen? Was ist der Auslöser bei sowas?
Also eigentlich kann man es ja immer machen. Also es gibt keinen besonderen Zeitraum. Aber tatsächlich, Auslöser sind häufig Nachfolgesituationen. Also wir kommen häufig rein, wenn es darum geht, keine Ahnung, der Sohn, die Tochter oder häufig hatte ich jetzt auch zwei Söhne, die das dann übernehmen sollten und wo wir dann auch erstmal ein Zukunftsbild mit Vater und Söhnen gemacht haben, also erstmal ohne das Team, damit die erstmal in einem geschützten Rahmen für sich selber alles auf den Tisch legen können, was an Ideen, Erwartungen, Zukunftsvorstellungen da ist. Also Übergabe oder Nachfolgesituation ist ein Thema. Wachstum ist ein anderes Thema. Das heißt, wenn irgendwann Menschen dazukommen und du kannst als Chef, als Chefin nicht mehr direkt alles vermitteln, was dir wichtig ist. Also du hattest mal vier Leute oder fünf und wir sitzen an einem Tisch, dann geht das alles irgendwie und irgendwann, keine Ahnung, hast du einen zweiten Standort, einen zweiten Betrieb übernommen und dann bist du aber nicht mehr gleichzeitig überall und du möchtest aber gern, dass das, was in deinem Kopf, in deinem Herz ist, dass das auch in die anderen Köpfe und Herzen kommt. Das ist ein zweiter Punkt. Und der dritte, manchmal gibt es auch ganz, ich sag mal, äußere Anlässe wie ein Jubiläum, wo man sagt, ah, okay, jetzt gucken wir zurück auf die letzten Grenzen 50, 75, 100 Jahre, aber wäre es nicht toll, auch mal nach vorne zu schauen, also dass wir nicht nur eine Chronik machen, guck mal hier, was wir alles und so weiter, sondern dass wir den Menschen auch eine Idee geben, wo es hingeht. Also das sind so drei Anlässe.
Jetzt hast du ja schon sehr viele Zukunftsbilder gesehen. Wenn du die nebeneinander legst, sind die häufig ähnlich oder ist es jedes so krass anders? Und sind die Ergebnisse auch so krass anders, als du vielleicht im Vorfeld, im Vorgespräch dir irgendwie schon gedacht hast?
Also es ist tatsächlich überraschend in den letzten Jahren, dass es immer wiederkehrende Punkte gibt. Das wird dir auch nicht neu sein. Und das sind ganz einfache Dinge. Also vieles, was auf das Team bezogen ist, ist ganz einfach, ist gar keine, also die wollen alle gar nicht gebratene Hähnchen, die da ihnen in den Mund fliegen, oder die wollen nicht, keine Ahnung, alle zwei Monate ein Wochenende nach Mallorca, sondern ja, die wollen oftmals einfache Dinge, gesundes Essen, Zeit fürs Mittagessen. Sie wollen gerne einen Raum haben, wo sie gesehen werden, wo sie vorkommen. Also wirklich einfache Dinge, die immer wieder auftauchen, wo ich merke, das hat was eben einfach damit zu tun, wie Menschen gut miteinander arbeiten können. In der Art und Weise oder in der Größe oder in dem Mut, den Zukunftsbilder so beinhalten, da gibt es schon Unterschiede, weil manche Unternehmen sind einfach weiter in ihrer Entwicklung als andere. Das finde ich aber vollkommen okay und in Ordnung. Das bewerte ich gar nicht, weil das ist kein Wettrennen. Also es geht nicht darum, wer das großartigste, verrückteste Zukunftsbild hat, ist das beste Unternehmen, sondern jeder macht das ja aus dem Standpunkt, wo er gerade ist und überlegt, okay, was könnte denn der nächste Schritt sein. Und sehr schön ist es jetzt zu sehen, dass die ersten Unternehmen, also ich mache das jetzt seit 8 Jahren, und die ersten Unternehmen, mit denen ich vor 7, 8 Jahren begonnen habe, die sind jetzt an dem Zeitpunkt angekommen, für den sie damals gearbeitet haben. Und wenn ich jetzt die ersten anrufe, dann bekomme und die Leute sagen, wir wollen gerne weitermachen, wir möchten gerne das nächste Zukunftsbild schreiben, weil es hat sich so viel eingelöst, so viel ist Wahrheit geworden von dem, was wir uns damals nicht vorstellen konnten. Wir wollen das auf jeden Fall weitermachen, weil wir merken, dass das Kräfte freisetzt, dass das Energien bündelt und dass die dann wiederum ein bisschen mutiger werden, ne? Weil sie merken, ach stimmt, das hat ja schon mal funktioniert. Was wäre denn jetzt möglich, wenn wir nochmal 5 Jahre in die Zukunft schauen?
Krass. Und das bei der politischen Situation auf unserer Welt auch 5 Jahre ist ja auch echt auch, ne, so KI, es entwickelt sich alles so schnell. Es sind 5 Jahre oder 8 Jahre, und du sagst, ihr guckt jetzt 8 Jahre zurück, ist das wirklich auch ein realistischer Zeitraum oder verwirft sich das, trefft ihr euch zwischendurch nochmal, sagt, es hat sich so viel verändert, geopolitisch, da müssen wir nochmal ran, geht gar nicht so?
Also wir treffen uns zwischendurch immer mal, um zu gucken, was ist eigentlich schon geschafft auf dem Weg, weil man das auch häufig aus den Augen verliert. Allerdings, du musst dir das so vorstellen, das Zukunftsbild ist nicht konkret, also es ist schon konkret, aber es gibt jetzt zum Beispiel keine Software-Empfehlung oder wie auch immer. Also da steht nicht drin, wir nutzen KI, ChatGPT um so und so, sondern da steht zum Beispiel, wir haben es geschafft, mit Hilfe von KI und Digitalisierung die Vorgänge bei uns, und dann werden halt ein paar Ideen genannt, da Menschen freizusetzen, dass sie Zeit haben, um vielleicht wirklich wichtige Dinge zu tun. Und dadurch hat es eine Flughöhe, die auch 5, 6, 7 Jahre aushält. Und ich mache immer Mut, ein Stück weiter zu gucken, weil wenn der Zeitraum zu klein ist, wenn der Zeitpunkt zu nah ist, dann macht unser Kopf interessanterweise die Scheuklappen enger. Also wenn ich dir sage, was in einem Jahr in deinem Leben ist, dann kannst du dir weniger vorstellen als in 5 Jahren. Dass das in der Wirklichkeit überhaupt keine Relevanz hat, weil das auch in einem Jahr passieren könnte, das weiß dein Kopf aber nicht. Dein Kopf denkt immer, wenn sich was entwickeln soll, braucht das Zeit. So ist es immer in Unternehmen, wenn ich mal ab und zu sogar für große Unternehmen oder Konzerne arbeite, die denken ja also nochmal in anderen Zyklen. Also wenn die sagen, boah, bis unser Tanker, also 5 Jahre sind da ja nichts, also da müssen wir ja noch viel weiter denken. Aber letztendlich ist dieser Zeitraum oder Punkt auch gar nicht das Entscheidende. Also ob das dann nach 3 Jahren kommt oder nach 4 oder nach 5, ist letztendlich ja egal. Wenn man das erreicht miteinander, sage ich immer, dann ist das doch wunderbar. Wann du das erreichst, ist ja gar nicht das alles Entscheidende. Es hängt ja nichts davon in dem Sinne ab, dass dann irgendein Ultimatum abläuft oder irgendwas. Mhm. Nur wenn wir kein Datum setzen, dann kann unser Kopf das Bild nicht scharf stellen, sage ich immer so schön. Also wenn ich sage, in der Zukunft soll es besser werden, dann sagt dein Kopf ja, was heißt denn das? In 2 Wochen, in 2 Monaten, in 2 Jahren? Aber wenn ich dir ein konkretes Datum setze, dann entwickelt der Kopf Bilder. Und das wollen wir.
Ja, also das Tempo ist frei. Und wenn das vorher das Bild gemalt ist, fertiggestellt ist, dann ist das auch fein.
Absolut. Ja. Absolut, ja.
Cool. Ja, ich bin so ein schneller Mensch. Ich habe tatsächlich vor 2 Jahren, haben wir an Silvester zusammengesessen und dann habe ich mit meinen Kindern da gesessen. Mein Mann hatte zu dem Zeitpunkt keine Lust darauf und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal überlegen, was wir uns nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt wünschen. Was soll passiert sein in diesem Jahr? Und das ist natürlich, ne, Kinderträume, ja, ich habe dann hier, keine Ahnung, neues Fußballtor, ne, so solche Sachen. Das ist ja sehr schön, wie leicht die an diese Sachen rangehen. Und ja, wir haben das eingerollt. Ja, genau. Also die Kinder haben dann aufgemalt und ich habe was mitgeschrieben und sowas. Wir haben es dann eingerollt und ich habe es in die Weihnachtskiste reingelegt, sodass man automatisch, wenn man nächstes Mal die Kugeln rausholt, dass uns das super in die Hände fällt. Ja.
Und aber mit Teams, mit Teams mache ich das tatsächlich auch gerne für ein Jahr. Also fürs ganze Unternehmen mache ich Mut, ein bisschen weiter zu schauen. Aber wenn ich mit einem Team nur arbeite, mit der Abteilung, dann sage ich auch, okay, stellt euch mal vor, wir treffen uns im nächsten Jahr wieder. Was hat sich denn in eurem Team verändert und entwickelt? Weil dann wird's konkreter, dann fällt es leichter auf die Arbeitsebene umzuswitchen und direkt Ableitungen davon zu machen, was wir verändern.
Ja, gerade auch in dem Arbeitsmarkt, wo ja doch nochmal Fluktuation und so, dann ist natürlich da schwierig, finde ich, den Zeitraum von einem Jahr auch ja, wahrscheinlich realistischer, das zusammen zu erreichen. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, was war so die verrückteste Sache, die du in diesen ganzen 8 Jahren erlebt hast bei der Gestaltung eines Zukunftsbildes? Kannst du dich an irgendeine Anekdote erinnern, wo du heute immer noch schallend drüber lachen musst oder schmunzeln musst und denkst, oh Gott, wie konnte das passieren? Oder an einen besonderen Kunden vielleicht?
Also es gab auf jeden Fall. Ja, also es gab auf jeden Fall eine Geschichte mit einem Hotelier, einem Hotelbesitzer in Wien, der vor Corona ein Zukunftsbild geschrieben hat. Und dann kam Corona und dann war wirklich erstmal ein großes Schlucken da. Weil das war ja, also es gab ja im Prinzip ein Berufsverbot und da hatte ich wirklich Sorge, weil ich dachte, puh, ob das jetzt, also das ist ja sozusagen, das ist ja eine Vollbremsung oder das ist ja irgendwie, da ist ja auf einmal eine Wand aufgebaut und es geht nicht weiter. Und er hatte in seinem Zukunftsbild geschrieben, dass er das Hotel umbauen will und sogar einen neuen Namen geben, weil er das von seinem Vater übernommen hat und er wollte es zu seinem machen. Und eigentlich ist das ja ein No-Go, also ein Hotel mit neuem Namen, weil da fängt man wieder von vorne an eigentlich. Mhm. Und er hat diese Corona-Zeit genutzt, um das Team, ich sag mal, diejenigen, die er haben, noch halten wollte, die sind geblieben, die anderen sind gegangen, die Umbaumaßnahmen zu machen, die Umbenennung durchzuführen und das Ganze mit staatlicher Unterstützung, weil es eben diese Förderhilfen gab. Und er hat im Prinzip aus einem offensichtlichen Manko er hat es gedreht und hat es zu einem Vorteil gemacht und ist jetzt wunderbar aufgestellt. Ich war gerade vor 3 Tagen dort und habe ihn wieder besuchen dürfen, hat ein zweites Zukunftsbild geschrieben, hat ein großartiges Team, hat sein Hotel weiterentwickelt und daneben gibt es Hotels, die sind nach der Corona-Zeit nicht wieder in Gang gekommen. Also die haben es einfach nicht geschafft und das ist für mich so ein Beispiel, ist jetzt nicht schallend gelacht, aber das mir Mut macht, wenn Leute sagen, boah, Carsten, es ist doch alles so schwierig im Moment und die politische Lage und Bürokratie und Wirtschaftskrise und wie sollen wir das denn machen und so weiter, dann sage ich immer, das heißt nie, dass es für dich nicht trotzdem einen Weg gibt. Also das heißt es einfach nicht. Das habe ich gelernt durch diese Geschichte, weil das hat alle gleichermaßen betroffen. Es gab für alle Hotels die gleiche Voraussetzung. Die waren alle geschlossen in Corona. Und die einen haben eben gesagt, boah, ganz schlimm, ich weiß gar nicht, ich mach zu oder ich habe keine Kraft mehr oder wie auch immer. Und die anderen haben gesagt, ach so, ja, Mensch, dann machen wir jetzt das Beste draus und bauen um. Und wenn es wieder losgeht, dann sind wir aufgestellt. Und der Gedanke,
das Positive genutzt.
Der prägt mich nachhaltig.
Schön. Carsten, was würde passieren, wenn sich Politiker zusammensetzen würden und ein Zukunftsbild schreiben würden?
Also ich habe ja auch ein Zukunftsbild und ohne dass wir das jetzt abgesprochen haben, in meinem Zukunftsbild steht drin, dass ich gerne mal ein Zukunftsbild für ein Land entwickeln möchte oder mit einem Land oder mit den Politikerinnen und Politikern eines Landes. Und ich glaube, es würde sich viel verändern, weil wir Menschen dadurch auf das schauen, was uns verbindet und weniger auf das schauen, was uns trennt. Das merken wir immer wieder in Zukunftsbildern. Wir lenken den Blick auf das Gemeinsame und nicht auf das Trennende. Und es gibt faszinierende Beispiele in dieser Welt, Länder, die tatsächlich Zukunftsbilder haben, auch für 2050, 2060, also auch Zeiträume, die erstmal fast undenkbar scheinen. Und die Menschen, das macht etwas mit den Menschen, das hat man durch Studien nachgewiesen, dass sie optimistischer und zukunftsmutiger in ihren Alltag schauen, weil sie das Gefühl haben, es lohnt sich, Dinge weiterzuentwickeln. Es lohnt sich, etwas zu gestalten. Und bei uns ist eher im Moment die Angst, wir werden den Wohlstand verlieren, wir werden irgendwas abgeben müssen und wie auch immer. Und das ist aber kein Zukunftsbild. Also das ist ja, also wenn ich junge Leute treffe und die sagen mir, ich wünschte mir, es wäre so wie in den 90ern oder so, dann denke ich mir, Wahnsinn. Also ich meine, ihr habt euer Leben vor euch. Also das, ja, was kann ich tun, dass ihr Lust bekommt auf das Gestalten der Zukunft? Und ja, ist tatsächlich mein Traum, dass wir in Deutschland ein neues Zukunftsbild haben. Wir hatten das früher nicht nötig, weil es war automatisch da. Also meine Eltern haben immer gesagt, okay, du sollst es irgendwie mal, ja, mal besser haben. Das war ihr Zukunftsbild. Und jetzt, glaube ich, brauchen wir einfach ein neues.
Gibt es für Deutschland ein Zukunftsbild, was offiziell mal geschrieben wurde?
Nein. Also nicht, dass es mir bekannt ist. Es gibt Parteiprogramme, aber das ist was anderes. Also
ja, die sind ja auch, ja. Genau.
Aber es gibt das für Städte, es gibt das für Gemeinden, für Regionen, die sind dabei. Ich habe neulich ein Zukunftsbild kennengelernt der Stadt Linz, kann man sich auch anschauen. Also die haben sich tatsächlich hingesetzt und haben, so wie wir es machen, in einer Form einer Geschichte eine potenzielle Bürgermeisterin, die es im Moment noch nicht gibt, ein Zukunftsbild schreiben lassen, wie die Stadt sich entwickelt. Und das macht was mit den Menschen und das finde ich toll.
Fände ich auch toll. Also kann mir auch genau vorstellen, dass das für mehr Parität, für mehr Miteinander sorgt. Ich würde mir das auch wünschen für unsere Stadt, für Deutschland. Das wäre schön, gerade bei dem ganzen Durcheinander, was wir so erleben dürfen. Ja, cool. Carsten, ich schließe meinen Podcast mit der Frage, drei Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Ich würde es hier gerne lenken auf den Blick im Handwerksbetrieb. Drei Dinge, die es braucht, wenn du kein Zukunftsbild hast, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Kannst du mit der Frage was anfangen?
Ich muss gerade noch mal kurz überlegen. Drei Dinge, die es braucht, bevor nach
wenn du
Fest...
Richtig. Wenn du kein Zukunftsbild hast oder... Ja. Ich glaube, so rum ist es besser, als wenn du eins hast.
Mal gut, als erstes könnte ich natürlich sagen, ein Zukunftsbild brauchst du, wenn du keins hast. Aber das wäre wäre jetzt natürlich ein bisschen... Also... was mir dabei aufgefallen ist, erstens, ich würde sagen, vertrau den Menschen. Die Menschen haben alle eine Vorstellung von Zukunft in sich. Man muss sie nur ermutigen und man muss ihnen Raum geben, diese Zukunft auch zu äußern. Und die möchten auch etwas Gutes fürs Unternehmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, hab den Mut, diese Dinge auch festzumachen. Also deswegen schreiben wir gerne auf, weil gesprochenes Wort weht wieder weg. Also ja, der hat mal gesagt, wir wollen irgendwie dahin, aber jetzt hat er sich wieder anders entschieden und so weiter. Wenn es aufgeschrieben ist, dann hat es eine andere Kraft. Deswegen machen wir Mut, schreibt die Dinge auf. Und das Dritte ist, glaubt daran, dass Zukunft etwas ist, was nicht fertig ist, was sich gestalten lässt. Und wir sind nicht Opfer, sondern wir sind Gestalterinnen unserer Zukunft und es ist unser Job, uns eine klare Vorstellung von dem zu machen, wo wir hinwollen. Wenn wir das nicht haben, dann wird es halt irgendwie oder andere entscheiden über uns. Aber die Chance, die wir haben, ist, uns eine klare Idee davon zu machen, wo wir hinwollen.
Schön. Ja, das war sehr philosophisch schon.
Entschuldigung.
Gut, Nee, ich mag das. Ich bin so vom Typ her auch, ich bin eine ganz schlechte Freundin, wenn jemand im Sumpf sitzt und sagt, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und, da bin ich die schlechteste Freundin. Ne? Sobald aber diese Person sagt, ich will aus diesem Sumpf raus, bin ich die Erste, die da steht und sagt, ich helfe dir, was brauchst du? Komm, lass es uns gemeinsam schaffen. Aber ich kann ganz schlecht damit umgehen und sagt, ich Sand in Kopf, nee, Kopf in Sand so rum. Ne? Ja. Und ich will das nicht und ich sehe kein Licht am Ende des Horizonts, da bin ich ganz, ganz schlechte Freundin, also ganz schlimm. Ja. Aber ich kommuniziere das offen und sage immer, sag bereit, ich bin sofort da, wenn du Lust hast, da raus,
wenn du so weit
bin
bist.
Sofort da. Ja, okay. Genau. Aber ich kann dir nicht das Köpfchen streicheln und die Hand halten, ich kann es einfach nicht.
Ja. Da gibt es andere, ja, cool. Das ist ja auch gut.
Ja, man braucht auch für alles so verschiedene, ne? Man braucht ein diverses Team, so auch unter Freunden. So sehe ich das, genau. So, bevor wir jetzt ganz ins Philosophische hier abschweifen, sage ich herzlichen Dank, Carsten, dass du da warst.
Danke.
Und dass du so viele Einblicke auch gegeben hast, warum es auch notwendig ist und warum es schön sein darf, in die Zukunft zu gucken, ein Bild zu gestalten und diesen Kahn dann auch wirklich zu definieren und das Tau zu definieren, an dem wir alle ziehen. Und das vielleicht auch nicht nur auf Business-Ebene, sondern vielleicht auch auf privater Ebene oder auf was für einer Ebene auch immer. Danke, dass du da warst. Und ich hoffe, dass wir uns dann doch wirklich bald mal so in echt sehen.
Oldenburg oder Osnabrück, wir werden es sehen. Wo auch immer. Ich danke dir.
Danke, Carsten. Ciao.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.